Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist eine renommierte Expertin in den Bereichen Führungskräfteentwicklung, Achtsamkeit sowie systemische Organisationsentwicklung und Kulturwandel. Sie ist Mitbegründerin und seit 2024 Geschäftsführerin der Avaris GmbH, einem Unternehmen, das sich auf Achtsamkeit, Führung und Transformation spezialisiert hat. Mit über 30 Jahren Erfahrung verfügt sie über vielfältige Qualifikationen, darunter ein Diplom in Sportwissenschaft, Spezialisierungen in Sportpsychologie, systemischem Coaching und Beratung, Organisationsentwicklung, Supervision und integrative Therapie. Zudem ist sie zertifizierte systemische Lehrberaterin und Coach. Sie hat mehrere Bücher verfasst. Ihr aktuelles Werk ist Die Resilienzrevolution, das sie zusammen mit Chris Tamgidi und Dr. Silke Rupprecht verfasst hat. Dieses Buch präsentiert einen transformativen Ansatz zur Förderung der Resilienz bei Führungskräften, Teams und Organisationen und bietet praxisnahe Strategien zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit in modernen Arbeitsumgebungen. Darüber wird es mit Sicherheit auch im heutigen T-Talk gehen. Herzlich willkommen, Liane Stephan. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, ich freue mich auch auf das gemeinsame Gespräch heute.
Liane, auch von meiner Seite aus ganz herzliches Willkommen. Der Oliver hatte dein Buch gerade vorgestellt, auch den Titel Ein transformativer Ansatz für die Resilienz von Führungskräften, Teams und Organisationen. Heute soll es nicht ausschließlich um Führungskräfte gehen. Ich hoffe, ich habe das Buch soweit richtig interpretiert, dass sich die Strategien, Techniken, die ihr hier hinterlegt habt, für jeden Menschen eignen, der jetzt vielleicht auch nicht eine disziplinarische Führungsrolle im Konzern hat. Ist das korrekt?
Das ist auf jeden Fall korrekt, denn wir brauchen nicht nur die Führungskräfte, um eine resiliente Organisation zu bilden, sondern eben jeden, der in der Organisation auch arbeitet.
Und gleichfalls, ich würde es gerne noch weiter schwingen, auch über die Organisation hinaus. Eine Organisation kann auch ein System wie ein Haushalt sein.
Auf jeden Fall.
Ist das also richtig?
Ja. Also eine Organisation ist ja auch nicht eine isolierte Einheit in unserer Gesellschaft, sondern wir alle, die Gesellschaft wirkt darauf und umgekehrt. Und natürlich ist eine kleine Organisation, die kleinste Einheit vielleicht auch das Individuum an sich oder das Paar oder die Familie oder ein Freundeskreis oder ein Sportverein.
Ganz wunderbar. Ich habe mich da tatsächlich auch sehr gut abgeholt gefühlt, wenn es darum geht, bestimmte Prinzipien auch gerne innerhalb meines Freundeskreises, meiner Familie zu teilen, weil ich glaube, dass wir da durchaus profitieren könnten mit einer Dreijährigen und einem Achtjährigen zum jetzigen Zeitpunkt. Genau, fantastisch. Alright, wo das geklärt ist. Liebe Liane, gleich zu Beginn deines Buches schreibst du, der Wandel kommt und wir können ihn nicht aufhalten. Unsere Welt charakterisiert sich aber ja seit jeher durch eine Art von stetigen Wandel, das heißt technologisch, politisch, gesellschaftlich. Was macht diese Form des Wandels, der wir aktuell gegenüberstehen, aus deiner Sicht besonders herausfordernd für uns Menschen?
Also zum einen glaube ich tatsächlich, dass das Ausmaß der Geschwindigkeit und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Veränderungen anders ist, als es in der Vergangenheit war. Durch die Technologien, durch die Erneuerungen, die schneller sind, als wir vielleicht als Menschen normalerweise Dinge, neue Dinge verdauen und integrieren können, ist so ein Gefühl entstanden, wir rennen hinter den Veränderungen hinterher, weil wir sie nicht integrieren können, sondern es kommt das Neue, dann kommt das Neue und dann kommt das nächste Neue. Und wir sind eigentlich von unserem Nervensystem her und auch von den Nachrichten her, die ja auch da sind, sehr überfordert. Und die Welt scheint sich im Moment ja wirklich sehr stark teilweise zu erneuern und steckt in einer Krise, was ja normal ist, wenn Erneuerung kommt. Aber ich glaube, die Gleichzeitigkeit von Veränderungen, von Ereignissen und die Geschwindigkeit, die aufgrund der technologischen Entwicklung stattfindet, neben all den anderen Weltereignissen, ist sehr stark.
Du sagst also, wir müssen, wenn ich dich richtig verstanden habe, Veränderungen integrieren.
Ja, verdauen. Also uns fehlt eigentlich Verdauungszeit von Ereignissen im Leben, weil die Dichte so groß ist, ist wenig Zeit dazu da, das zu reflektieren, eine Beziehung zu dem Neuen aufzubauen und das Neue zu integrieren, sofern wir das müssen, wollen oder sollen. Ich kann ja auch Veränderungen ein Stück weit mich davon distanzieren oder ich kann mir sagen, Social Media oder AI oder KI nutze ich einfach nicht. Aber wenn wir es nutzen, wenn wir da reingehen, brauchen wir Verdauungszeit und Reflexionszeit. Und die nehmen wir uns nicht, beziehungsweise kommen vielleicht manchmal auch gar nicht auf die Idee, dass wir das brauchen könnten als Menschen.
Und ist das ein Hintergrund dafür, dass ihr im Buch statet, dass das Stresslevel der Menschen in den letzten 15 Jahren um circa 50% gestiegen ist?
Genau. Also die Geschwindigkeit und Dichte, also jetzt auch nochmal sicherlich seit Corona, seit dem Umstellen, was ja für viele Himmel auf Erden wurde, also auch zu Hause arbeiten zu dürfen und zu können und gleichzeitig für viele aber auch Hölle. Und die Geschwindigkeit, die Dichte der Aufgaben und nicht nur im Betrieb, also nicht nur in Organisationen, hat einfach zugenommen. Und der Stresspegel und nicht nur der, sondern auch die psychischen Belastungen, mentalen Erschöpfungen haben auch deutlich zugenommen. Also wir haben festgestellt, dass 68% im Durchschnitt unserer Messungen sagen 68%, wir sind mental belastet, mäßig belastet, aber belastet. Und das macht natürlich etwas mit einer Gesellschaft, so wie eine erschöpfte Organisation sich nicht transformieren kann, kann auch eine Gesellschaft, die erschöpft ist, nichts Neues auf die Welt bringen oder keine große Transformation vollziehen. Denn wenn wir gestresst sind, haben wir ja schon einen hohen Energieverbrauch, der dann nicht mehr bereitsteht, um neue Gedanken zu haben, Innovation zu fördern, ruhig im sozialen Miteinander zu sein, sich zuzuhören und so weiter.
Ich habe letztens gelesen, wir nehmen heute pro Tag ca. 30 Gigabyte an Informationen auf. Das hat unsere Vorfahren in einem Jahr an Informationen aufgenommen. Ich glaube, das macht es deutlich, was für ein Wahnsinn da momentan passiert. Oder wir zulassen zumindest. Und wir lassen ja noch mehr zu, indem wir ständig das Smartphone offen haben oder wenn wir es offen haben. Was macht das mit uns Menschen, wenn so viel Information, die Gleichzeitigkeit, die Dichte einströmt? Was macht das mit unserem Kopf? Was passiert da? Weil man könnte ja sagen, na gut, linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus. Dann höre ich halt nicht zu. Aber das ist ja nicht so einfach. Also es macht ja etwas mit uns. Da passiert ja etwas mit uns.
Genau, also es erregt ja unglaublich stark unser Nervensystem. Also wir kriegen Informationen, wir sind sehr stark dadurch fragmentiert. Wir bekommen hier ein Fetzen mit und da ein Fetzen mit. Und diese Fragmentierungen, denen wir dann ausgesetzt sind, also hier kommt ein Datensatz rein, hier gibt's eine neue Information. Und on top ist diese Information meistens keine positive. Ja? Also die vielen Informationen, die wir bekommen, sind in der Regel, und das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, eher negativ. Ja? Und zum einen ist es fragmentiert, das heißt, unsere Aufmerksamkeit wird fragmentiert, was per se zu Stress führt, zu emotionaler Erregung führt. Und das führt dann wiederum dazu, dass wir sehr stark auf unsere habitualisierten alten Denkmuster und Verhaltensweisen zurückgreifen, weil die nicht energieintensiv sind. Und das hat letztendlich dann, wenn wir gestresst sind, auch die Folge, dass unser Immunsystem schwächer wird. Ja, und vieles andere im Körper noch auf der neurophysiologischen Ebene passiert. Und gleichzeitig, wenn wir dann in diesem Zustand sind, wir wenig Lust haben, soziale Beziehungen einzugehen. Es ist auch einfacher, dann mit mir zu sein, wenn ich in diesem Zustand bin, als auch noch mit anderen, die ja wieder auch im Gespräch neue Informationen zu mir bringen. Ja. Und das führt auch zu Isolierung, das führt auch mehr zur Einsamkeit und es führt vor allem dazu, dass unser Nervensystem das nicht verdauen kann. Also die meisten, die ich im Moment spreche, jetzt gerade auch Ende des Jahres, sagen sowas wie, ich kann nicht mehr, ja, ich bin am Ende des Jahres, ich brauche jetzt nur noch raus aus dem Wahnsinn, also so Worte, ne, aus dem Wahnsinn raus, ich brauche unbedingt jetzt meine Ruhe, ich kann nicht mehr vorm Screen sitzen, ich kann nicht mehr noch mehr Informationen bekommen und da in den Nachrichten ist schon wieder was Negatives. Also wir gehen so raus aus der menschlichen Kompetenz, sich eigentlich gut verbinden zu können, miteinander ins Gespräch zu kommen, aber auch eben diese Zeit sich zu nehmen, das, was du beschreibst, Oliver, als die vielen Informationen, die reinprasseln, das auch wirklich zu verdauen und durch dieses Verdauen auch deutlich nochmal zu haben, welche Informationen lasse ich auch raus, ja? Also welcher Information setze ich mich nicht mehr aus, wie zum Beispiel, ich gehe andauernd in Social Media rein. Das kann ich ja entscheiden, aber das kann ich nur mit einem ruhigen Geist entscheiden. Das kann ich nicht entscheiden, wenn ich schon in dem Rad drehe, ja, wenn ich schon in diesem Zustand bin.
Lass mich das nochmal kurz in meinen Worten zusammenfassen. Das war schon relativ viel, was du gerade wiedergegeben hast, Liane. Also was ich verstanden habe, ist, dass dieses Gros an Informationen unser Nervensystem in einer Art und Weise belastet, wofür es eigentlich nicht vorgesehen ist. Diese Belastung eine kontinuierliche Form von innerer Anspannung erzeugt. Du sprichst auch von einer Art der Fragmentierung, die dann wiederum dazu führt, dass wir ein erhöhtes Stressempfinden haben. Und dann sprachst du von habituiertem Verhalten, was wenig Energie kostet. Das schien aber eher eine negative Tendenz zu haben. Was sind Beispiele von habituiertem Verhalten, was uns vielleicht uns oder anderen nicht so wirklich in die Karten spielt?
Also wir haben ja alle unsere Gewohnheiten. Ne? Der Kai hat seine Gewohnheiten, die Liane, der Oliver. Und wir sind ja oft in Situationen, wo unser eingeübtes Verhalten vielleicht nicht so hilfreich ist für die Situation, weil die Situationen sich verändern. Wenn ich aber gestresst bin, tendieren wir als Menschen dazu, lieber die Gewohnheiten, die wir schon kennen, die wir einfach abrufen können, als Antwort auf die Situation zu geben und weniger den Moment zu nehmen, die Situation zu erkennen und zu schauen, welches Verhalten ist jetzt adäquat. Weil das würde mehr Energie kosten. Ja? Also ich sage dann schneller mal eben Nein oder Ja zu was, was wir auch alle kennen, bevor ich jetzt in einen riesen Diskurs gehe, weil die Energie dafür gar nicht da ist. Dann greife ich also auf mein übliches Ja zurück, weil das Nein energieintensiver wäre.
Verstanden. Das heißt, auf den jeweiligen Reiz folgt nicht ausreichend innerer Raum oder Kapazität, um genau, eine bestimmte Reaktion bewusst zu wählen, sondern man spult irgendwas ab und das kann potenziell einen Nachteil mit sich bringen.
Ja, kann ich hilfreich für die Situation, hilfreich für mich oder für andere in dem Moment sein. Mhm.
Gehört zu diesem habituierten Verhalten auch Verhaltensweisen, die uns, ich sag mal, eher so evolutionär biologisch mit an die Hand gegeben wurden? Sowas wie impulsiv emotionales Verhalten, keine Ahnung, mich schneidet jemand auf der Autobahn und ich präsentiere ihm eine Gestik, die nicht so freundlich ist, oder ich buff jemanden auf der Straße an, weil er mir vor der Nase rumläuft. Also geht's auch in so eine Richtung?
Durchaus. Also je nachdem, ob das hilfreich ist oder nicht hilfreich. Es gibt natürlich diese evolutionären, ich sag mal, direkten Übersprungshandlungen, die ja dazu dienen, uns zu schützen, ja, oder aus einer Gefahrensituation zu kommen. Und je nachdem, wir sind ja nicht, ich sag mal, in der Tendenz nicht wirklich in Gefahren. Und dann ist die Frage, ist dieses impulsive Verhalten, übe ich das auch in der Familie aus oder mit Freunden? Wenn ich das noch manchmal im Auto mache, dann mag es ja vielleicht noch auf eine Art und Weise okay sein. Aber es hat ja auch auf mich ja in der Erregung eine Auswirkung. Aber natürlich auch da. Also wir haben ja auch habitualisierte emotionale Verhaltensweisen, die nicht hilfreich sind. Also wann immer ich das sehe, rege ich mich total drüber auf. Wann immer die Person X irgendeine Verhaltensweise zeigt, muss ich gleich darauf antworten und das sehr emotional. Und das ist ja die gleiche Erregung. Das löst ja auch eine Erregung und damit auch Stress aus. Bei mir, aber dann in dem Fall auch natürlich bei anderen. Ich bin ja nicht isoliert und alleine auf dieser Welt, sondern wir sind alle verbunden miteinander und leben in einem sozialen Kontext. Und mein Verhalten hat eine Auswirkung auf die Gruppe oder auf die Familie oder auf das Team.
Das heißt, wir können schon mal festhalten, alleinig dieser Fakt, dass wir mit dieser Informationsflut, Informationsdichte zu kämpfen haben, wirkt sich schon auf unser individuelles Stressempfinden aus, auf unser Stresslevel und lässt uns Menschen tendenziell eher impulsiv reagieren, als bewusst über unsere Handlungen zu entscheiden.
Ja. Und Stress, dabei möchte ich nochmal betonen, es gibt ja auch ein Level von Stress, der sehr hilfreich ist. Aber wenn der Stress kontinuierlich bleibt, was ja bei vielen ja sichtbar ist, also über einen langen Zeitraum und wir vielfältige Stressoren haben in unserem Leben, dann wirkt sich das eben auf vieles negativ aus. Während wenn wir den gesunden Stress haben und eine gute Erholungsphase danach haben und wir immer wieder auch Rückzugsmomente haben, wo wir verdauen, wo wir integrieren, wo wir wieder Energie sammeln können, dann ist Stress gar kein Problem. Im Gegenteil, dann bringt es uns nach vorne, dann ist es freudvoll, dann können wir auch mal in der Dichte und Enge leben und kreativ sein, ein bisschen Druck aushalten. Aber wenn das eben kontinuierlich ist und gar kein Moment dieser Erholungsphasen stattfindet, dann fängt es eben genau mit diesen Dingen an, auf uns selbst und andere negative Auswirkungen zu haben.
Kann man das auch physiologisch nachbilden, was du gerade eben gesagt hast, dieser permanente Stress? Was macht das mit der Physiologie bei uns? Also was wird da ausgeschüttet, was vielleicht da nicht in der Menge hingehört?
Naja, es werden natürlich auch viele Hormone ausgeschüttet und ich sag mal Chemikalien. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf uns, das ganze Adrenalin, was dann andauernd im Körper ist. Aber vor allem ist ja das sympathische Nervensystem, das ist ja das, was sehr stark angetriggert wird, wenn wir in Stress sind. Also diese Kampf- und Fluchtreaktion, die ja auch evolutionär in uns angelegt ist. Und dann ist die Frage, was haben wir für Skills an der Hand, um diese, ist ja auch eine Art neurophysiologische Reaktion, ja, des Nervensystems, um von dort wieder in das parasympathische Nervensystem zu kommen, also um wieder auf die Bremse zu treten und uns selbst wieder in eine Art Homöostase, in ein Gleichgewicht zu bringen, wo wir wieder ruhig sind, wo wir tiefer atmen können, wo wir nicht oberflächlich atmen, wo der Blutdruck wieder reguliert wird und wir wieder in einem Zustand sind, in dem wir vollen Zugriff auf unsere kognitiven Funktionen haben, auf unsere Ressourcen haben. Also diesen Wechsel hinzubekommen, diesen inneren Zustand zu verändern, von dem sympathischen Nervensystem zum parasympathischen, das ist ja das, was wir sozusagen auch eben über die Resilienz-Skills wieder erlernen, ja, diesen inneren Zustand zu verändern, weil der so wenig hilfreich ist, weil der uns so einengt, ja.
Bevor wir zu diesen Skills kommen, die du gerade eben erwähnt hast, vielleicht nochmal eins. Resilienz, um bei dem Begriff nochmal definitorisch zu werden, wird ja häufig als Fähigkeit definiert, Rückschläge zu überstehen. Wie definierst du oder wie habt ihr Resilienz definiert und welche Komponenten sind dafür entscheidend?
Also ich glaube, wir haben da so ein bisschen eine andere Sichtweise drauf. Also Resilienz kommt ja auch im Ursprung oder wurde und wird in der Materialwirtschaft sehr stark verwendet, im Sinne von ein Material verändert sich und kommt in die ursprüngliche Form wieder zurück. Ja, da gibt's ja auch dieses Bambusbild, ne? Der Bambus biegt sich und man kommt wieder so in die Form zurück. Jetzt ist es ja so, dass wir Menschen ständig Wandel unterworfen sind und es ist so ein bisschen illusorisch, dass wir immer wieder dahin zurückkommen, ja, so in dasselbe, sondern wir verändern uns natürlich über alle Ereignisse in unserem Leben, lernen wir ja hoffentlich irgendetwas. Und Resilienz wurde und wird dadurch oft so auch als Durchhaltevermögen, so der Hero sein. Ne? Ich bin super resilient, ich durchstehe alles in meinem Leben, wird das ja oft beschrieben. Und wir sehen Resilienz eher als die Fähigkeit, dass wir unsere inneren Zustände kennen und auch ändern können. Also das, was im Inneren passiert, also ich kann einen inneren Zustand von Stress haben, ich kann aber selbst durch bestimmte Praktiken diesen inneren Zustand von Stress vielleicht in Regeneration verwandeln. Oder ich kann von der Regeneration bewusst in einen inneren Zustand von Lernwilligkeit, von Wachstum kommen. Oder ich kann bewusst bestimmte Glaubenssätze oder bestimmte innere Zustände wie Anspannung loslassen und mich entspannen. Und diese Adaptionsfähigkeit ist ja eine wesentliche Fähigkeit, gerade in dieser, Oliver, wie du es beschrieben hast, informationsgetriebenen Welt, dass wir nicht einfach die Welt, den Krach, wie er draußen stattfindet, nach innen reinlassen und innen auch ganz viel Krach haben dadurch, ganz viel Neues, sondern dass wir sehen, dass die Welt so ist und dass wir spüren, wie die Welt auf uns wirkt, aber wir dann die Fähigkeit haben, quasi unseren inneren Zustand bewusst zu regulieren und zu verändern und dadurch wiederum anders mit der Welt in Beziehung treten. Und das ist ja gar nicht so einfach, dass wir das schrittweise erlernen. Aber die gute Nachricht ist eben, dass wir das erlernen können. Und das ist eigentlich die Resilienzfähigkeit, dass wir immer wieder gucken, wie unser innerer Zustand ist, gemessen an dem, was im Umfeld passiert und wie wir das selbst verändern können. Das heißt also auch, wenn wir stressvolle Ereignisse gehabt haben, wie kann ich meine innere Welt verändern, meinen inneren Zustand, um wieder fähig zu sein, am Leben teilzunehmen oder im Außen anders aufzutreten.
Um das nochmal ganz kurz in meine Worte zu packen und vielleicht auch nochmal in Bezug zu setzen. Also ich habe zu Beginn verstanden, du sprachst darüber, jeder Mensch ist mit einem autonomen Nervensystem ausgestattet, was in zweierlei Dimensionen gesplittet ist. Das hat diesen Fight-or-Flight-Anteil, den Sympathikus und diesen Rest-and-Digest-Anteil, den Parasympathikus. Also es gibt einen Teil in uns, der ist für die Entspannung notwendig und es gibt einen Teil in uns, der ist eher für die Anspannung, für sowas wie eine Fluchtreaktion, einen Kampf oder alles, was Energie braucht, zuständig. Genau. Und unser Körper strebt immer danach, dass beide Zustände in einer gewissen gleichmäßig ausgeprägten Form vorhanden sind. Das ist das, was du Homöostase genannt hast, korrekt?
Ja, nicht beide Zustände, aber dass wir immer wieder in die Homöostase kommen. Ja,
genau. In einen Ausgleich kommen. Und wenn ich dich recht verstanden habe, dann ist es aktuell so, dass eher der sympathische Teil unseres Nervensystems überstimuliert ist.
Ja.
Und das ist nicht so gesund für uns, weil damit geht auch sowas einher, wie dass einfach ein Übermaß an Stresshormonen wie Adrenalin, Cortisol etc. ausgeschüttet werden. Und das macht auch was mit unserem Körper. Was genau kann das nach sich ziehen an körperlichen Folgen?
Also aus meiner Sicht jedenfalls vor allem die mentale Stabilität. Also dass ich sozusagen das Gefühl habe, ich kann nicht mehr mental mein Leben halten. Ich kann nicht mehr fokussieren. Ich kann nicht mehr mich selbst regulieren. Und das hat aus meiner Sicht sehr starke Auswirkungen auch auf das Immunsystem. Es gibt ja viele Immunerkrankungen derzeit auch, also steigend. Es gibt eben viele mentale Erkrankungen. Und auch die Fokussierung auf das Wesentliche, was ist mir eigentlich wichtig, geht verloren, wenn wir mental eingeschränkt sind, wenn wir mental schwach sind, dann ist es schwer, das Leben wirklich zu regulieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Alltagsdinge fallen dann manchmal schwer, die vorher so selbstverständlich schienen. Oder die Konzentration auf etwas fällt schwer. Und wenn wir das alles nicht können, dann sind wir so ein bisschen, wenn ich jetzt sehr extrem überspitze, sind wir nicht lebensfähig. Ja? Und damit kommt auch eine ganze Gesellschaft, wenn die in so einem Zustand ist, die Stimmung wird gereizter, weil wir uns selbst nicht mehr regulieren können. Polarisierung, die wir gerade erleben, das hat alles auch was mit unserem Nervensystem zu tun und mit der Reizbarkeit, in der wir quasi auf Umstände und auf Signale antworten.
Mhm. Jetzt schreibt ihr in eurem Buch, und ich denke, das ist nochmal eine zusätzliche negative menschliche Tendenz, dass viele Menschen dazu neigen, bei chronischem Stress eher mehr von dem Gleichen zu tun und das noch schneller, als etwas an der Art und Weise zu verändern, wie sie mit dem Stress umgehen. Genau. Kannst du das mal näher erläutern?
Genau, das ist das, was ich am Anfang schon angedeutet habe, dass wir eben, wenn wir im Stress sind, im Tunnelblick, dann haben wir A, eingeschränkten Zugriff zu unseren kognitiven Funktionen. Das kennen viele sicherlich. Ich bin aufgeregt, ich muss eine Präsentation zum Beispiel machen oder eine Prüfung und plötzlich ist alles weg. Ne? Ich habe nicht so Zugriff zu meinen kognitiven Ressourcen, kann eigentlich nicht klar Entscheidungen treffen. Das andere ist, ich greife zurück auf habitualisierte Verhaltensweisen, also auf das, was ich schon kenne, auf Gewohnheiten, auf gewohnte Denkweisen, aber auch Verhaltensweisen, Interaktionsweisen, weil das keine Energie braucht. Ja? Also wenn ich euch zum Beispiel frage, was ist denn 243 mal 465 und ihr würdet jetzt anfangen, würdet ihr merken, oh, das ist aber anstrengend, ne? Weil es neu ist, weil es nicht habitualisiert ist. Wenn ich euch aber frage 4 mal 4, dann verbraucht ihr eigentlich keine Energie, oder? Das, also hoffe ich mal. Dann ist einfach die 16 da, weil sie eingeübt wurde. Und so gibt es eben viele Verhaltensweisen, die wir einüben, die verbrauchen keine Energie und die kann ich im Stress einfach abrufen und wiederhole sozusagen althergebrachte Denk-, Verhaltens-, Fühlweisen und verändere mich dadurch nicht, aber reagiere vielleicht auch in einer Art und Weise, die nicht hilfreich ist. Aber das ist unser evolutionärer Mechanismus, um einfach Energie zu sparen. Ja.
Gibt es da so grundsätzliche Fallstricke, auf die ihr immer wieder gestoßen seid, wo ihr merkt, bah, da neigen Menschen dazu, sich also gefühlt aus dem Stress herauszunehmen und gefühlt was für sich zu tun, sich zu entspannen, produzieren damit aber eigentlich das genaue Gegenteil?
Ja, das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt richtig nachdenken, aber es ist eine sehr schöne Frage. Also ich glaube ja, das haben wir jetzt nicht in der Forschung direkt festgestellt, aber es gibt natürlich Mechanismen, in denen wir glauben, dass wir uns entspannen, wie zum Beispiel abends auf dem Sofa liegen und Netflix schauen, und wir glauben, wir entspannen uns, aber eigentlich füttern wir das Nervensystem weiter mit Informationen. Und dann gucken wir auch noch am besten Krimi, weil unser Nervensystem sowieso erregt ist, und das passt viel besser zu dem derzeitigen Zustand des Nervensystems. Unbewusst wählen wir das eher, als jetzt einen Film zu schauen über die Vogelwelt in Nordrhein-Westfalen, was uns vielleicht tatsächlich eher beruhigen würde, wobei es immer noch Bilder sind, die wir sehen und die uns wieder füttern. Oder wir glauben, wenn wir zum Beispiel spät abends kurz vor dem Schlafengehen noch so richtig Sport machen, haben wir doch endlich was getan für uns und eine Pause eingelegt, für den Körper was getan. Aber wenn wir kurz vor dem Schlafengehen so eine Aktivität machen oder haben oder eingehen, dann können wir in der Tat viel schlechter einschlafen. Oder wir trinken ein Glas Wein abends gemütlich bei Kerzenlicht, was ja eigentlich eine schöne Aktivität ist, um zu entspannen. Aber Tatsache ist, dass Alkohol nicht unbedingt zur Entspannung beiträgt. Also so gibt es so ein paar Dinge, die mir direkt einfallen, die Menschen tun, um aus diesem Rad rauszukommen, die aber an sich vielleicht gar nicht hilfreich sind. Und auf jeden Fall nicht zur Entspannung beitragen.
Mindful Moment.
Schuldig im Sinne der Anklage? Wenn auch du gerade Lianes Liste gelauscht hast und dachtest, sie liest aus deinem Terminplaner vor, dann bist du nicht alleine. Viele von uns greifen, total vom Autopiloten gesteuert, zu Dingen, die zwar nach Entspannung aussehen, aber unser Nervensystem in Wahrheit total auf Spannung halten. Also, kurze Bestandsaufnahme bitte. Welche Aktivitäten nutzt du denn so, um runterzukommen, die dich in Wahrheit aber eigentlich gar nicht so wirklich entspannen? Ist es das Doomscrolling auf Social Media, der True Crime Marathon oder der 13. Kaffee mit Zigarette am späten Nachmittag? Hand aufs Herz. Bist du danach wirklich entspannter? Oder einfach nur abgelenkt? Fühlt sich dein Körper danach leichter an oder eben doch eher noch angespannt? Und bevor es zum Glück gleich auch zu hilfreichen Tipps dazu geht, welche Idee hast du denn jetzt schon, was dir anstatt dessen gut tun würde?
Umso wichtiger, dass wir uns dem mal nähern. Ihr habt ja entsprechend in eurem Buch das Resilienz-Thema noch tiefer gelegt und eben als Fähigkeit definiert, die wie alle anderen trainierbar sind. Dann lass uns noch mal reinschauen. Ihr habt, glaube ich, 12 derartige Fähigkeiten herausgearbeitet. Was sind das für Fähigkeiten und wie können wir die trainieren? Und vielleicht jetzt nicht alle 12 durchgehen oder zumindest mal anfangen. Was sind da aus deiner Sicht die wichtigsten Fähigkeiten oder vielleicht auch die Cluster, in denen man das betrachten kann?
Also erstmal war uns wichtig, dass wir die Fähigkeiten benennen, die auch messbar sind, ja, in irgendeiner Form, so dass wir immer schauen können, können wir durch das Training oder dadurch, dass wir diese Skills trainieren, als Menschen auch wirklich messbar zeigen, dass da was passiert. Und wir haben eigentlich alles gelesen, was so auf dem Markt an Forschung ist, und haben dann in 3 Kategorien die Resilienz-Skills eingeteilt oder Fähigkeiten eingeteilt. Das ist einmal so die Resilienzfähigkeiten, die auf der körperlichen Ebene trainierbar sind, die Resilienzfähigkeiten, die auf der mental-emotionalen Ebene liegen, und dann, was ganz wichtig ist und oft vergessen wird und super wichtig ist, die sozialen Fähigkeiten, Resilienzfähigkeiten, die wir trainieren können. Und das sind 12 insgesamt. Und für mich, aus meiner Erfahrung und auch aus den vielen Gesprächen und Messungen von unseren Resilience Assessments, die wir machen, haben sich einige als sehr stark herausgestellt. Das ist einmal die Fähigkeit der Emotionsregulierung. Dann die Aufmerksamkeitsregulation, also die Fähigkeit zu wissen, wo ist eigentlich gerade meine Aufmerksamkeit oder macht die mit mir gerade sprunghaft irgendwas, was ich gar nicht möchte? Also wo kann ich selbst meine Aufmerksamkeit lenken auf das, wo ich sie hinlenken möchte? Dann die positive Sichtweise, was nicht heißt, alles ist schön und nett, sondern kann ich auf die Welt mit Zuversicht schauen und auch in dem vielen Negativen feiern, was mir gelungen ist oder was uns gelungen ist oder was auch schön ist und hilfreich ist. Und dann hat sich auch das Thema Mitgefühl und Fürsorge als sehr stark auf die Resilienz wirkend herausgestellt. Also soziale Verbindung zu haben, aber da drin auch für andere zu sorgen, hat einen großen Impact auf die eigene Resilienz. Und dann ist es natürlich ganz essentiell, was viele zu wenig beachten, der Schlaf und die Erholung. Also habe ich einen erholsamen Schlaf und sorge ich auch durch Rituale für einen guten Schlaf, so dass ich mich nachts erholen kann und gut verarbeiten kann und morgens das Gefühl habe, ich stehe nicht müde auf, sondern ich stehe erfrischt auf und gehe auch gut in den Tag hinein. Und in diesen Messungen, die wir gemacht haben, also in Programmen und so weiter, und aber vor allem in unserem Resilience Assessment, haben wir dann festgestellt, man kann die Resilienzfähigkeiten von Menschen ein bisschen clustern. Das hattest du eben kurz angesprochen. Und da haben wir drei Cluster entwickelt. Einmal die achtsame Selbstregulation, also die Menschen, die sehr stark die Fähigkeit haben, sich selbst tatsächlich zu regulieren. Aufmerksamkeit, emotionale Regulation. Und dann gibt es aber Menschen, die haben eher dieses Cluster soziale Integration. Also denen ist es ganz wichtig und haben auch die Fähigkeit, diese Verbindungen zu schaffen, Fürsorge zu schaffen. Und dann gibt es die gesunden Gewohnheiten. Also Menschen, die viele gesunde Gewohnheiten haben und die eher da drin stark sind. Und dann gibt es eben noch andere Resilienzfähigkeiten, die erzähle ich mal jetzt nicht alle auf, aber dieses emotionale Regulation, Aufmerksamkeitsregulation, positive Sichtweise, Mitgefühl und Fürsorge und ich würde auch sagen, Schlaf und Erholung als Grundlage sind wesentliche Resilienzfähigkeiten.
Okay, erstmal ganz grundsätzlich, ich würde gerne noch in die ein oder andere tiefer reingehen, obwohl du schon angefangen hast, sie zumindest anzuschneiden. Also ich glaube, Erholung und Schlaf sind relativ offensichtlich. Ausreichend Schlaf braucht der Körper, um sich quasi wieder ready zu machen für den nächsten Tag. Aufmerksamkeitsregulation, hattest du angesprochen, bezieht sich primär darauf, bewusst darüber zu entscheiden, womit möchte ich mich gerade beschäftigen und womit nicht. Und im besten Falle vielleicht auch die Dinge auszublenden, die meine Aufmerksamkeit nicht gut tun?
Ausblenden weiß ich nicht, aber ein Bewusstsein darüber zu haben, wo ist meine Aufmerksamkeit? Wie häufig lasse ich mich eigentlich ablenken auch von meinem Fokus, also von da, wo ich gerade meine Aufmerksamkeit ruhen lasse? Und auch sicherlich, wie weit spanne ich meine Aufmerksamkeit auf? Also bin ich immer nur in diesem kleinen Engen, wo wir verführt zu sind, wenn wir am Screen sitzen oder auf das Mobile schauen, kann ich meine Aufmerksamkeit auch mal aufmachen und größer machen und mal in die Weite schauen, also mehr in das Gewahrsein gehen und mich da öffnen damit. Aber überhaupt alleine schon das Bewusstsein darüber zu haben, wo ist meine Aufmerksamkeit? Wer, was zieht meine Aufmerksamkeit gerade weg, woanders hin? Bemerke ich das überhaupt? Und wenn ich es bemerke, habe ich dann die Fähigkeit, auch wieder zurückzukommen. Und das ist ja ganz praktisch. Also ich habe ein Gespräch mit einem Menschen, ich bin aufmerksam und höre zu. Und dann zieht mich zum Beispiel meine Gedankenwelt an die Erinnerung, dass ich noch eine Einkaufsliste habe und bin weg von dem Zuhören, bemerke ich das und kann ich wieder zurückkommen und aufmerksam zuhören, als ein kleines Beispiel davon.
Wenn du die Begrifflichkeit Emotionsregulation anbringst, was genau verstehst du hier drunter?
Also die Tendenz ist ja häufig, oder so beobachten wir das auch, wenn wir auch mit Menschen sprechen, es gibt für viele Menschen ja, ich sag mal, angenehme emotionale Zustände oder weniger angenehme emotionale Zustände. Und Emotionen sind immer verkörpert. Ja? Also die rufen eine bestimmte körperliche Korrelation hervor. Also wenn wir mal so in Forschung reingucken, dann sieht man, dass, was weiß ich, beim Ärger sind die Schultern sehr angespannt oder die Hände in der Tendenz haben mehr Spannung. Wenn wir in der Freude sind, ist so der ganze Körper, die ganze Muskulatur ist eher aktiviert. Und bei anderen Emotionen sind andere Körperteile in der Aktivierung gefühlt und andere sind weniger aktiviert. Das heißt, Emotionen spüren wir eigentlich im ganzen Körper. Wir denken zwar oft die Geschichte der Emotionen über die Geschichte nach, die diese Emotion hervorgebracht hat, aber erstmal sind Emotionen sehr verkörpert, rufen bestimmte Spannungen in bestimmten Körperregionen hervor und in anderen weniger. Und in der Tendenz ist es natürlich klar, wenn wir unangenehme Empfindungen haben, versuchen wir die zu ignorieren oder zu unterdrücken, weil wir auch kulturell noch nicht, würde ich sagen, in einer Gesellschaft leben, wo wir die adäquat überall auch äußern können oder wo sie gesehen werden dürfen. Und Emotionsregulation bedeutet, dass ich diese Emotion überhaupt ich mir selbst erstmal bewusst bin darüber, auch darüber im Klaren bin, wo ich die gerade im Körper spüre und dass ich sie integrieren kann, dass ich zum Beispiel auch verstehe, dass jede Emotion eine Funktion hat, im positivsten Sinne, auch die unangenehmen. Also Emotionen sind ja dazu da, um unser Überleben zu sichern. Ja, also wenn wir eine Gefahr sehen, dann laufen wir weg oder wir bewegen uns auf was zu, weil wir da eine Belohnung sehen. Freude, das Eis, das ich gerne kaufen und lecken und essen möchte. Und emotionale Regulation heißt, ich bin mir dessen bewusst, ich bin mir auch der Message der Emotion bewusst und ich kann die Emotion spüren im Körper und kann meine Aufmerksamkeit dorthin bringen und verstehen, wozu sie da ist. Und in dem Moment, wo ich das verstehe, braucht die Emotion auch nicht mehr kommen, weil sie ist verstanden worden. Ah, ich habe es verstanden. Und das kann bewusst sein, aber unbewusst haben die natürlich auch eine Funktion. Ich spüre mit einmal Hunger und gehe was essen. Also das tun sie ja auch. Aber je bewusster mir das ist, umso besser kann ich darüber entscheiden, welche Botschaft die Emotion gerade hat und was ich zu tun habe oder wozu sie gut ist, wozu sie da ist. Aber in unserer Gesellschaft ist ja eher so, dass wir denken, Ärger mal unterdrücken, Trauer unterdrücken, keine Tränen zeigen. Und durch das Unterdrücken oder das totale Ausleben, beides ist nicht hilfreich. Bei dem einen zerstöre ich vielleicht Beziehungen, bei dem anderen unterdrücke ich andauernd Emotionen in mir und werde vielleicht krank, weil ich nie verstehe, was eigentlich diese Emotion mir mitteilen möchte. Und dazu brauche ich Skills, ja, um dahin zu kommen, das zu spüren und das umzuwandeln und zu integrieren.
Das heißt, ich habe verstanden, jede Emotion spiegelt sich irgendwo im Körper wieder. Deswegen sagt man vielleicht auch manchmal, ich habe ein flaues Gefühl im Magen, wenn man ängstlich ist oder
die Laus. Die Laus auf der Leber.
Ganz genau. Okay, genau. Verstanden. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es hilfreich, relativ früh ein Gefühl dafür zu bekommen, wann sich bestimmte Emotionen anbahnen. Yeah, genau. Vielleicht auch potenziell dadurch, dass man ein stärkeres Körpergewahrsein entwickelt und quasi schneller wie so eine Art Thermostat entwickelt oder so eine Art Rauchmelder. Oh, da ist irgendwas am Aufflackern.
Yeah.
Und wenn ich dann, korrigiere mich, wenn ich dich falsch verstanden habe, und wenn ich dann in der Lage bin, mich quasi auf das Körperteil und damit gleichzeitig auch auf die Emotionen zu konzentrieren und ihr Raum gebe und auch quasi auch mit ihr arbeite und schaue, welche Informationen sind darin beinhaltet, die mich potenziell in meinem Leben weiterbringen sollen, schützen sollen, whatever, dann hat die Emotion ihre Funktion erreicht und dann geht sie auch wieder.
Genau, dann kann sie sich entspannen. Sie muss uns dann nicht mehr bei uns anklopfen und sagen, hier ist was. Da ist was los. Ja.
Was kann passieren, wenn wir zu lange diese leise Stimme überhören?
Also ich glaube schon, wir reden ja von psychosomatischen Erkrankungen, die es auf dieser Welt gibt. Und ich glaube, wenn wir den Emotionen zu wenig Raum geben und sie auch nicht verstehen und erspüren können, weil wir das Skill nicht haben, weil wir es nicht gelernt haben, nicht gewohnt sind, dann findet, glaube ich, sehr viel Unruhe im Körper statt und der Körper verhärtet sich an bestimmten Stellen oder verengt sich und das wiederum führt auch zu Erkrankungen, ja, weil wir unterdrücken ist ja mit Kraft, also drücken heißt ja auch Kraft aufwenden, also wir wenden Kraft auf, damit wir das nicht spüren und damit ist ein Teil von uns immer damit beschäftigt auf eine Art und Weise, aber gleichzeitig auch nicht befreiend oder nicht in den Fluss kommend und damit auch wird es in irgendeiner Form sich einen anderen Weg bahnen. Ja? Und dann spricht man, glaube ich, von psychosomatischen Erkrankungen, die dann entstehen. Oder es äußert sich dann durch Rückenschmerzen oder durch andere physische Auswirkungen und psychologische Auswirkungen.
Mindful Moment.
Emotionen wahrnehmen, und zwar alle, nicht nur die angenehmen, das, sagt Liane, ist eine super Idee. So super, dass du hier jetzt mal eine Idee bekommst, wie dein nächster Mini-Check-In für dich aussehen könnte. Also, atme einfach einmal tief ein und langsam wieder aus. Wenn es in dem Moment geht, schließe auch gern kurz die Augen oder lasse deinen Blick einfach weich werden. Erlaube dir einmal, deinen Körper wahrzunehmen. Wo fühlt es sich gerade weit und weich an? Und wo eher eng oder angespannt? Nimmst du vielleicht einen Druck in der Brust, ein Kribbeln im Bauch oder ein Ziehen in den Schultern wahr? Und wenn dahinter eine Emotion stecken würde, welche wäre das? Und wenn diese Emotion sprechen könnte, was würde sie dir sagen? Mach dir wirklich keinen Druck, wenn du es ausprobierst. Es geht erstmal nur ums Beobachten, denn allein das schafft oft schon Raum und hilft bei der Emotionsregulation.
Jetzt hast du über die 12 Resilienzfähigkeiten gesprochen, hast deine Top 5 hervorgehoben. Wenn ich es richtig erkannt habe, dann kann man auch sein eigenes Resilienzprofil oder sein Abschneiden bezogen auf diese Fähigkeiten im Rahmen von einem Assessment über euch und als Teil des Buches, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ermitteln, dass man schon mal für sich ein Gefühl dafür bekommt, was ist denn bei mir eher noch optimierungsfähig, was ist schon in einem guten Maße erreicht, ist das korrekt?
Ja, ich würde nicht über Optimierung, glaube ich, sprechen wollen, aber das Assessment zeigt mir auf jeden Fall, wo habe ich schon eine gute Resilienzfähigkeit und vor allem Skills aufgebaut, also Fähigkeiten aufgebaut, die ich auch nutze im Alltag, die mir bewusst sind, präsent sind. Und wo gibt es vielleicht Fähigkeiten, die eher meandern, also die mal da sind und vielleicht dann aber auch wieder verschwinden und die ich ein bisschen stärken kann, damit sie so Kontinuität erfahren. Und wo gibt es vielleicht auch Resilienzfähigkeiten, die mir so ganz abhanden gekommen sind oder die ich noch nie in meinem Leben trainieren durfte und aufgebaut habe.
Und wie ist das, wenn ich jetzt in die Analogie im Sport sehe? Also ich konnte früher alle möglichen Laufdisziplinen, das war wunderbar, Sprungdisziplinen, okay. Sobald es in die Höhe ging, katastrophal. Da habe ich trainieren können, was ich wollte. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ist es bei Resilienzfähigkeiten ähnlich? Sozusagen habe ich eine Chance, bei allem gleichmäßig, in Anführungszeichen, gut zu werden oder die gleichmäßig zu entwickeln? Oder gibt es da auch Profile, die wir nun mal haben, dass wir sagen, in bestimmten Bereichen sind wir einfach resilienter, stärker ausgeprägt und in anderen Bereichen weniger stark ausgeprägt?
Also ich glaube schon in der Tat, dass wir in bestimmten Bereichen natürlicherweise, aber auch durch unsere Lebensgeschichte eine stärkere Fähigkeit entwickelt haben, mit bestimmten Dingen umzugehen und in anderen weniger. Also das auf jeden Fall. Und gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass wir bis zu einem bestimmten Maß auf jeden Fall diverse Fähigkeiten trainieren können. Aber dann ist es bestimmt so, dass bestimmte Fähigkeiten einem etwas leichter fallen als zum Beispiel andere Fähigkeiten. Ja? Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sehr, ich sag mal, emotional ist und ich bin sehr engagiert. Das heißt, für mich in die Entspannung zu kommen und das Skill, die Gewohnheit der Entspannung zu etablieren und zu trainieren, geht bei mir schnell immer mal wieder weg, ja, weil das nicht meinem Resilienzprofil entspricht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht entspannen kann. Ich habe sehr stark trainieren müssen nur, um das überhaupt in mein Leben zu bringen, weil ich eher in der Tendenz was machen will, was gestalten will, innovieren will. Also ich habe so einen Drive in mir. Und das ist ja eine wunderbare Qualität, die ich habe. Aber ich habe auch lernen müssen, dass Schlaf wichtig ist, dass ich Rituale abends habe, um gut zu schlafen. Und das fällt mir bis heute nicht leicht, aber ich habe es trainieren können und mir ist es bewusst geworden. Und gleichzeitig kann ich zugeben, manchmal flutscht es mir so weg, weil es eben nicht meine natürliche Tendenz ist. Das heißt, wir können, glaube ich, ganz vieles trainieren. Und doch fällt uns manches viel leichter und selbstverständlicher. Es gehört irgendwie leichter zu der eigenen Grundtendenz dazu und ist daher leichter trainierbar. Und anders, da müssen wir ein bisschen mehr Disziplin investieren, hoffentlich freudvolle Disziplin, um das eben auch zu integrieren und zu trainieren.
Ja, ich fand das sehr interessant. Also ihr habt ja auch nochmal diese drei Grundkompetenzen und diese drei Gruppen, über die du gerade sprachst. Also ich habe verstanden, ihr habt die 12 Fähigkeiten letztendlich gebündelt und habt gesagt, naja, daraus kann man so drei Gruppen bilden. Gruppe 1 ist achtsame Selbstregulation, Gruppe 2 sind die gesunden Gewohnheiten und Gruppe 3 sind die sozialen Integrationen. Und Menschen fallen entweder in eine der drei Gruppen, also oder haben eine natürliche Tendenz dazu, tendenziell eher eine der drei Gruppen nahe zu sein oder zwei der drei, vielleicht auch alle drei der drei. Was ich spannend fand, war diese Zuteilung von den Gruppen hinsichtlich ihrem Effekt auf eine bewusste Auswahl der Stressoren, die ihr getroffen habt. Ich weiß jetzt nicht, ob das die, sind das die am weitesten verbreitetsten Stressoren gewesen, die stärksten oder war das
genau,
eine wilde Auswahl?
Ja, das waren die Stressoren, die wir sozusagen durch das Resilience Assessment, wir haben ja ziemlich viele Tausende von Resilience Assessments gemacht, die Stressfaktoren, berufliche und persönliche, die am meisten genannt wurden. Und da war eben die hohe Arbeitsbelastung zum Beispiel eines dieser Stressfaktoren oder unklare Aufgaben, ne? Wechsel von Verantwortung, wenn das so fragmentiert war und so weiter. Ja.
Und was ich da spannend fände, wäre einfach für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir einmal durch diese 5 oder 6 Stressoren gehen und dann nochmal sagen, welche der Fähigkeiten beziehungsweise welche der drei Gruppen leistet hier den größten Beitrag, wenn es darum geht, besser, resilienter, effektiver im Umgang mit diesen Stressoren zu performen, ja? Also hohe Arbeitslast, sagtest du, was hat da den höchsten Einfluss gehabt?
Den höchsten Einfluss haben natürlich auf hohe Arbeitsbelastung Menschen, die gesunde Gewohnheiten haben. Also dazu gehört Schlaf, viel Bewegung. Das ist ja ein unglaublicher Gegenpol zu einer hohen Arbeitslast. Ich kann mich bewegen, ich atme gut, ich richte mich auf, mir ist mein Körper bewusst und ich kann damit gut umgehen und nähre sozusagen meine Neurophysiologie sehr gut und meine Entspannung sehr gut. Das ist also die Kategorie gesunde Gewohnheiten hat da den allerstärksten Impact und natürlich auch die achtsame Selbstregulation hatte aber in unseren Untersuchungen weniger Impact als die gesunden Gewohnheiten und die soziale Integration hatte einen sehr schwachen Impact drauf.
Was ich auch spannend fand, euer zweiter Punkt sind die unrealistischen Arbeitsanforderungen. Auch hier, wir hatten vor kurzem eine Episode mit dem Paar von Gallup veröffentlicht, der auch darüber sprach, dass Transparenz hinsichtlich der Dinge, die von mir bei der Arbeit erwartet werden, ich glaube, in bis zu 50% der Fälle fehlen und dass das tatsächlich einen Impact darauf hat, wie zufrieden die Menschen mit ihrem Job sind. Das spiegelt sich jetzt hier nochmal wieder, also es ist eine schöne Verifizierung. Bei den unrealistischen Arbeitsanforderungen, die also auch ein großer Stressor sein können, da sagtest du, alle drei Kompetenzen schneiden hier relativ identisch gut ab. Ist das
relativ
korrekt?
Gut, also nicht ganz hoch, aber relativ gut. Was natürlich klar ist, wenn ich eine gute soziale Integrationsfähigkeit habe, überhaupt mich gut verbinden kann, dann ist ja der soziale Faktor sehr hilfreich, sich darüber auszutauschen oder was kommt denn jetzt hier schon wieder an. Und das hat einen großen Resilienz-Impact da drauf, ja, Entschleunigungs-Impact. Dann die gesunden Gewohnheiten natürlich auch. Wenn ich unrealistische Anforderungen habe, das ist ja wie die hohe Arbeitsbelastung sozusagen und die achtsame Selbstregulation, dass ich selbst, wenn ich unrealistische Anforderungen habe, aber mir selbst trotzdem in der Eigenregulation auch sagen kann, ah, ich kann meinen Körper gut regulieren, meine Emotionen, aber ich kann vielleicht auch innerlich regulieren, dass ich was loslasse davon, ja, von den unrealistischen Anforderungen. Also das trägt alles dazu bei, dass ich gut in der Balance bleiben kann. Mhm.
Was ich dann super spannend fand, war tatsächlich der Impact, die Rolle der sozialen Integration auf gleich 3 eurer Top 6 Stressoren. Und zwar sagt ihr oder habt ihr festgestellt, dass soziale Integration einen sehr hohen Einfluss auf mein Wohlbefinden, Umgang mit Stress, ich glaube, ihr unterscheidet da ein bisschen, hat, wenn es um den Wechsel von Verantwortung oder Aufgaben geht. Wenn es darum geht, schlechte zwischenmenschliche Bedingungen am Arbeitsplatz auszugleichen und mit den Herausforderungen durch hybride Arbeitsweise besser umgehen zu können. Kannst du das ein bisschen ausführen?
Das waren erstmal die Ergebnisse und dann haben wir uns natürlich gefragt, ja, wie kommen diese Ergebnisse zustande und haben dann nochmal genau in den Ergebnissen tiefer geschaut. Und das waren dann auch Menschen, die mit diesen Stressoren gut umgehen konnten, die sehr gut A, darin waren, wirklich in Beziehung zu gehen, also Verbindungen, wir haben das ja primär am Arbeitsplatz gemacht, die soziale Verbindungen wirklich aufrechterhalten haben. Und zwar jetzt nicht nur durch Aufgaben, in denen ich sowieso mit XY zusammenarbeite, sondern die aktiv auch auf andere zugehen, Beziehungen fördern, halten, Verbindung suchen und sich darüber auch sozial sehr ernähren, ja, also die sehr viel Energie und Nahrung daraus ziehen aus diesen sozialen Verbindungen und die dadurch eine gute Gegenbalance auch geschaffen haben, wenn zum Beispiel schlechte zwischenmenschliche Beziehungen am Arbeitsplatz sind, die ja nun mal auch uns allen immer mal wieder begegnen. Das ist ja auch menschlich, dass es nicht nur alles einfach läuft, aber die zum Beispiel auch in der Hierarchie schlechte Beziehungen nach oben hatten, die einfach durch das Eingebundensein, durch das Zugehörigkeitsgefühl in bestimmte Subgruppen da einfach eine Stärke sich rausgeholt haben, die sie in anderen Beziehungen vielleicht nicht so erleben. Ja, also die einfach ruhiger waren durch die soziale Zugehörigkeit, die auch sehr viel Mitgefühl für andere hatten, Fürsorge, aber auch Fürsorge erlebt haben von anderen, die mit diesen 3 Stressoren wesentlich anders umgehen konnten als zum Beispiel die, die nur gesunde Gewohnheiten hatten. Ja. Oder auch mit der virtuellen und hybriden Arbeit, die selbst da anders Zeit geschaffen haben, in Kontakt zu kommen mit den Menschen, mit denen sie arbeiten und nicht einfach nur von einem Meeting zum anderen gesprungen sind. Die einfach durch ihre Fähigkeit, sozial anders zusammenzuarbeiten, menschlicher zusammenzuarbeiten, interessiert zu sein an den anderen, dadurch die Stressoren in den Bereichen minimieren konnten.
Ich fand eine Aussage noch sehr ermutigend, dass letztendlich unsere Resilienzfähigkeiten mehr Einfluss haben auf unser Gestresstsein, in Anführungszeichen, als die externen Stressoren. Das klingt für mich erstmal gut. Das heißt, die externen Stressoren können wir ja nicht kontrollieren. Die Krisen kommen und das ist ja nicht etwas, was wir beeinflussen können. Aber durch das Training oder das Stärken unserer Resilienzfähigkeiten können wir quasi ein bisschen zu überkompensieren, auch von solchen externen Stressoren kommen.
Genau. Im Letzten erleben wir sogar die Stressoren als solche gar nicht, wenn wir bestimmte Resilienzfähigkeiten sowieso haben, weil wir natürlicherweise uns anders in Beziehung zu diesen Stressoren setzen. Das ist ja auch normal, ne? Also Oliver, du hast ganz andere Faktoren, die dich stressen als der Kai oder als ich. Das erfahren wir ja auch jeden Tag. Ja, also für den einen ist der Blumentopf, der umfällt, ein Oberstress und der andere sagt, da ist ein Blumentopf umgefallen, ne? Und insofern bringen wir unterschiedliche Kompetenzen mit, unterschiedliche Cluster mit, die dafür sorgen, dass wir unterschiedlich auf bestimmte Ressourcen reagieren und in Beziehung treten.
Liane, kannst du aus deiner Sicht den Stellenwert einer Achtsamkeitspraxis, vielleicht sogar regelmäßigen Achtsamkeitspraxis für die Entwicklung eines resilienten Gemüts oder eines resilienten Menschen beschreiben?
Also wir haben ja verstanden, dass Resilienz eben trainierbar ist über bestimmte Fähigkeiten. Wir trainieren sozusagen neue Gewohnheiten. Und wenn wir in der Forschung schauen, hat sich auch herausgestellt, dass ein Achtsamkeitstraining die beste Voraussetzung ist, um überhaupt neue Gewohnheiten in unser Leben zu bringen. Und wenn wir Achtsamkeit nochmal als die Fähigkeit sehen, präsent zu sein, also da zu sein, von Moment zu Moment, und das mit einer bestimmten Form der Aufmerksamkeit und vor allem ohne Bewertungen, dann hat das viele Aspekte. Das eine ist ja, dass die Achtsamkeit an sich auch, wenn wir Achtsamkeitstraining machen oder eine Praxis etablieren in unser Leben, ja nicht nur die formelle Praxis, also zum Beispiel die Meditation, sondern die Achtsamkeit auch in den Alltag einfließen lassen, was ja genauso wichtig ist, weil sonst haben wir das zwar vielleicht in einer bestimmten Minute oder Stunde am Tag gemacht, aber nicht integriert in den Arbeits- oder Lebensalltag, dann ermöglicht ja diese Praxis, wenn wir die Praxis machen, sensibler zu werden für unsere körperlichen Empfindungen. Und damit, wenn wir jetzt nochmal an die Resilienz, zum Beispiel Fähigkeit der Emotionsregulierung denken, eben wie du es auch vorhin, Kai, beschrieben hast, relativ frühzeitig zu erkennen, dass eine Emotion anrollt. Ja? Das können wir ja über diese Achtsamkeitspraktiken quasi auch trainieren. Gleichzeitig sind wir aber auch bewusster im Alltag. Und wenn wir jetzt in der Resilienz neue Fähigkeiten erlernen wollen, und ich nehme mir jetzt vor, dienstags um 12 lächle ich mich einmal an oder dienstags um 12 mache ich immer mit meinem Team ein Check-in, dann kann das sein, dass wir uns das am Sonntag vornehmen, aber am Dienstag wissen wir schon nicht mehr davon, dass wir das uns jemals vorgenommen haben, weil wir es einfach vergessen haben, weil so viele Daten sowieso in uns zirkulieren. Ja. Und Achtsamkeit verhilft uns, zu einer Bewusstheit, einem Level von Bewusstheit zu kommen, dass wir auch selbst an solche Dinge wieder denken und sie auch wirklich durchführen. Ja, dazu ist dieses Achtsamkeitstraining, die Praxis, aber auch das Training im Arbeitsalltag ganz wichtig. Und der zweite ganz wichtige Aspekt ist, dass wir ja völlig entkoppelt sind oder viele Menschen entkoppelt sind zwischen Kognition und dem, was wir empfinden. Also wir sind so ein bisschen entbunden von der Synchronisation zwischen Geist, Emotion und Körper. Und die Achtsamkeit hilft uns wieder zu bemerken, wie unsere Gedanken auf den Körper sich auswirken, wie körperliche Zustände sich auf unsere Gedankenwelt auswirken oder auch auf unser physisches Dasein. Und das sind ja alles Grundvoraussetzungen, die wir brauchen, um diese Resilienzgewohnheiten neuen auch wirklich zu verkörpern. Nicht nur kognitiv zu verstehen, ja, ich sollte, ja, ich müsste, sondern dass wir das letztendlich trainieren und verkörpern, also wirklich uns eigen machen. Und wenn man mal die Achtsamkeit nochmal in der Forschung guckt, dann sind ja viele der Skills, die wir in der Resilienz haben, tatsächlich auch erforscht, wenn wir ein Achtsamkeitstraining machen, dass zum Teil diese Fähigkeiten auch gleichwohl trainiert werden. Ja, insofern ist Achtsamkeit und Resilienz zwei Seiten einer Medaille, weil wir das dadurch auch trainieren. Und wir haben ja, wenn ich das noch anschließen darf, verschiedene Ebenen, auf denen wir auch in der Resilienzarbeit intervenieren können. Wir können ja einmal unser Verhalten verändern. Das sind die Skills oder die Gewohnheiten, ne, auf denen wir Veränderung aufbauen. Dann gibt es aber auch die psychologische Ebene, also unser Mindset zu verändern, unsere Denkprozesse zu verändern. Und die physiologische Ebene ist sozusagen mit dem Nervensystem zu arbeiten. Und Achtsamkeit zahlt auf alle diese drei Ebenen ein. Und das macht es deshalb so wertvoll, parallel zu diesem Resilienztraining der Skills eben auch Achtsamkeit zu trainieren und eine Praxis zu haben, die wir, wenn möglich, täglich machen, vielleicht sind es 5 Minuten, 10 Minuten, uns nach innen zu richten und sensibler für das Innenleben zwischen Geist, Emotion und Körper zu werden, aber gleichzeitig auch die Achtsamkeit, die Bewusstheit, das Wahrnehmen in den Arbeitsalltag oder ins Leben zu bringen.
Mindful Moment. Bei der Resilienz geht es also viel mehr um unsere Fähigkeit, mit Stress umzugehen und ganz bewusst Achtsamkeit in deiner ganz eigenen Form zu kultivieren. Das ist der Moment, wo natürlich einmal das Thema Meditation erwähnt sein möchte. Und wenn du schon länger diesem Podcast lauschst, dann wird dich das natürlich nicht überraschen. Aber auch andere Dinge können dir helfen, im Alltag achtsamer zu werden und dich bei der Emotionsregulation unterstützen. Beispielsweise Zeit in der Natur, achtsame Bewegung, bewusstes Essen. Achtsamkeit ist dabei wie ein Muskel. Sie wächst, wenn wir sie regelmäßig nutzen und kultivieren. Und du darfst mit dem ersten kleinen Schritt starten. Welcher könnte das für dich wohl sein?
Wir haben ja bewusst gesagt, dass wir das Thema Teams, Organisation ausblenden hier und auch nochmal eine separate Session dazu machen. Darauf freuen wir uns schon mal. Jetzt herzlichen Dank für diese Session. Und vielleicht noch so zum Abschluss die eine Frage, die wir immer noch mitgeben. Der Podcast nennt sich ja Werde CEO deines Lebens. Wenn du jetzt so auch für dich persönlich vielleicht zurückblickst oder so, das eine, und ich weiß, es ist natürlich grandios simplifiziert, aber das eine, was du vielleicht den Menschen, den Zuhörerinnen noch auf den Weg geben möchtest, hier für sich persönlich besser zu sorgen, besser ihre Resilienzfähigkeiten zu trainieren, entweder was noch nicht gesagt wurde oder was du vielleicht schon gesagt hast und nochmal unterstreichen möchtest, was würdest du mit in den Rucksack packen?
Also worüber wir gar nicht gesprochen haben, was natürlich ein starker, also in meinem Leben eine starke Rolle spielt, ist das Thema Natur. Ich arbeite ja auch mit im Coaching mit CEOs oder mit Führungskräften, Abteilungsleitern, die viel Verantwortung tragen. Und weil sie so gestresst sind, weil es so eng ist, gibt es kaum Raum, nicht nur in der Natur zu joggen, sondern sich tatsächlich mit der Natur zu bewegen, also bewusst in der Natur spazieren zu gehen, Muße innehalten und dadurch auch in eine tiefergreifende Reflexion zu kommen. Das ist das, was ich eigentlich jedem wünsche, Räume zu schaffen, in denen Reflexion über sich selbst, über andere möglich sind. Und in der Natur ist eben direkt diese Verbindung zum Spüren auch unweigerlich da.
Vielen herzlichen Dank nochmal für diesen schönen Schluss. Und ich sag mal, wir freuen uns auf die nächste Session mit dir. Herzlichen Dank für heute, für deine Zeit, für deine Inspiration.
Ja, ich danke euch für eure interessanten Fragen.
Vielen Dank, Liane.
So, was für eine wunderbare Session zu einem super wichtigen Thema. Und ich habe zwei Sachen, die ich noch einmal unterstreichen wollte. Und was ich gut finde, ist, dass eben aus der Arbeit von ihr und ihren Kolleginnen herauskommt, dass Resilienz eben kein Persönlichkeitsmerkmal unveränderlicher Natur ist, sondern eine Fähigkeit, die wir wie alle anderen Fähigkeiten auch trainieren können. Das ist die erste schöne Nachricht. Die zweite schöne Nachricht ist, wir können zwar die externen Stressoren nicht kontrollieren, aber die Resilienz ist wesentlich entscheidender und hat einen größeren Einfluss darauf, ob wir uns gestresst fühlen oder nicht. Das heißt, mit der Fähigkeit, die wir trainieren können, haben wir es in der Hand, letztendlich nicht nur Stressoren zu überkompensieren, sondern vielleicht sogar zu vermeiden. Und das gibt uns ganz viele Handlungsmöglichkeiten. Das finde ich sehr positiv aus dem Podcast.
Ja, da kann ich mich dran anschließen. Gleichzeitig ist mir immer noch die Aussage im Kopf, dass sich in den letzten 15 Jahren das Stressempfinden der Menschen um 50% gesteigert hat. Also vor dem Hintergrund bin ich auch fest davon überzeugt, dass die Strategien und die Maßnahmen, die Liane und ihr Team hier in dem Buch hinterlegt haben, das sind ja schon fast Überlebenskompetenzen. Also wenn wir uns anschauen, wie es mit der modernen Welt ausschaut und wenn wir nicht anfangen, proaktiv zu agieren und die Dinge zu integrieren, von denen die Liane sprach. In dem Kontext auch nochmal ihre Definition. Du sagtest ja auch, oftmals stolpert man über die Definition oder die Begrifflichkeit, dass Resilienz bedeutet, sich relativ schnell wieder aufzurappeln, nachdem man irgendeinen Fehlschlag hinter sich gelassen hat. Interessanter fand ich tatsächlich nochmal ihre Sichtweise hinsichtlich, es geht primär darum, innere Zustände zu koordinieren und zwischen verschiedenen Zuständen bewusst hin und her switchen zu können, was dann natürlich als Folge auch nach sich zieht, dass wir in der Lage sind, uns eher und schneller von Rückschlägen zu erholen. Genau, und dann tatsächlich auch der Impact von sozialen Interaktionen, wenn es darum geht, mit Herausforderungen umzugehen. Hatte ich persönlich bis vor dem Buch nur sehr bedingt auf dem Schirm, macht aber hochgradig Sinn, gerade auch nach den Erklärungen. Das stelle ich natürlich auch nochmal in die Frage, wie sich das für Menschen jetzt auswirkt, die da schon davor relativ gut drin waren, vielleicht auch deren Basisstrategien das sind und die jetzt auch mit viel hybridem Arbeiten zu tun haben. Muss man vielleicht auch nochmal hinschauen, wie man das dann für sich austariert. Genau, das waren meine Top 3. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, lieber Oliver.
Und wenn es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch viel Spaß gemacht hat, dann empfehlt uns gerne weiter, folgt uns und bleibt uns treu. In 2 Wochen kommen wir mit der nächsten Folge. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt resilient.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.